Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 266. Noch sind wir auf der Cebit, noch geht es uns gut und noch begrüßen wir alle mit Freude und freundlich.
Du bist noch längst nicht vorbei, ich habe jetzt wieder aufgepasst. 266, richtig.
Du hast aufgepasst.
Er hat nämlich letztens gesagt 161 auf der Cebit. Und das war 100 zu wenig.
Das habe ich jetzt. Er vergisst aber zu sagen, dass ich beim nächsten Mal dann 361 gesagt habe und damit hat sich das wieder ausgeglichen.
Und damit, das habe ich jemand anders erzählt, nicht ihm erzählt eben, das habe ich unserem Gast erzählt. Und ist Klaus Knopper, der hier zu uns gekommen ist. Eigentlich schon Tradition, dass wir auf der CW zusammensitzen und mal so reinhören, was ist mit Linux los und was gibt's Neues in dieser Welt?
Ja, das Neue sind natürlich die neuen Geräte, kleine, praktische oder unpraktische Tablets. In diese Richtung haben wir einiges gemacht. Die haben ja teilweise gar keine Tastaturen mehr. Und Menschen wie wir, die gerne mal was tippen oder Tastenkombinationen wie Gesten verwenden, haben da so ihre Probleme damit. Die Knopix läuft jetzt auch auf Tablets ganz gut, zumindest Intel- oder AMD-basierte. Und gibt natürlich noch ein paar weitere Neuigkeiten.
Ja, auch auf diesen Android-System?
Android ist ja eigentlich auch ein Linux, wobei man davon gar nichts sieht. Das ist ein Linux-Kernel, um die Hardware gescheit anzusteuern. Erstaunlicherweise hat Linux in dem Bereich die Weltdominanz, wie das der Torvalds damals angekündigt hat, schon übernommen. Denn das scheint das meistverkaufte Betriebssystem im Moment zu sein auf diesen Geräten.
Weil es so schön billig ist.
Nicht nur, aber auch. Es ist auch sehr flexibel. Es ist relativ neu und diese vielen Apps, die es dafür schon gibt, sind natürlich auch ein gewisser Anreiz. Andererseits, das Linux vermisse ich irgendwie so ein bisschen, die Textkonsole, wo ich was tun kann, meine gewohnte Oberfläche.
Das sind auch hier bei EPR gegenüber, der muss meistens eine Tastatur haben. Denn das geht dann doch am schnellsten.
Absolut am schnellsten. Ja, wenn ich einen Tasten kurz eingeben kann und so und zack und hin und her und nächste Fenster und auf und zu und nächste Arbeitsfläche.
Ich habe auch mal ein Problem, wenn ich hier was schreiben will oder irgendwas. Über die virtuelle iPhone-Tastatur.
Ja, er hält jetzt sein iPhone vors Mikrofon. Geht nur für die Zuhörer draußen, die ihn nicht sehen können, was er macht.
Geht nicht so schnell. Ich bin aber gut mit dem Stift. Das kommt aus der PDA-Zeit noch. Mhm. Da war alles mit dem Stift, Stift und Stift. Und da kann man sehr viel genaueres machen. Aber es gibt ja jetzt auch Android-Systeme bei den Tablets, wo du Stift und Finger eben
kannst. Gesten, wo man dann mit zwei oder drei Auflagepunkten arbeiten muss. In die Zukunft wird sicher noch sein, dass man vor dem Handy steht und dem einfach zuwinkt und so durch Fingerbewegungen mitteilt, was es denn nun tun soll.
Die Frage ist, ob... Ist das nicht so, dass das Handy das überhaupt merken muss, was ich will?
Ja, der Trend geht in der Tat dahin. Ich hatte ja auch einen kleinen Vortrag gehalten über meine Prophezeiung über die nächsten 100 Jahre Linux und IT, wo genau das vielleicht passiert. Das Handy oder generell das Multimedia-Gerät, das weiß, was man als nächstes hören oder sehen will und schaltet automatisch aufs richtige Programm um.
Ja, wir haben gestern Abend noch über die Navis gesprochen, die wahrscheinlich da mal, wenn man im Auto zu zweit fährt und der eine sagt, sollen wir über Augsburg fahren oder der andere über das und das, dass das Navi das mithört und sagt, was wollen die zwei da? Dann richte ich mal schnell aus, wie es am besten ist und bietet das dann an.
Werbeeinblendungen, machen Sie doch einen Abstecher zu diesem Kaufhaus.
Genau. Oder zu dieser griechischen Taverne, wie wir gestern.
Ja. Oder muss ich ein Lob aussprechen? Das kann man ja zwischendurch auch mal machen. Wir waren in der griechischen Taverne auf einem kleinen Ort, sind da köstlich begrüßt worden. Er hat was gegessen, ich habe nichts gegessen, ich habe nur ein Glas Bier da stehen gehabt, aber ich habe daran teilgenommen, an seinem Nachtisch. Also ich habe einen extra Nachtisch gekriegt. Dann hat er ein Uso gekriegt. Ich extra Uso. Dann haben wir so ein Abschiedsding gekriegt.
So ein Pflaumenschnaps oder so.
Mit dem einen Glas Bier auch einen und so weiter. Ich fand das wahnsinnig.
Die toll. Die Gastfreundschaft ist toll. Muss ich von meiner Hexenmühle erzählen im Nordstrand. Da bin ich gewesen. Da wollte ich morgens frühstücken, da waren wir dann zu zweit. Und da habe ich ein Frühstück genommen. Da gab es eine Flatrate für Kaffee. Also Frühstücken etwas größer und dann konnte ich so viel Kaffee haben, wie will. Und mein Mitreisender, der hat ein kleines Frühstück genommen mit einer Kanne Kaffee. Und als ich dann mein zweites Kännchen Kaffee bestellt habe, da kam die Hexenwirtin wie eine Furie, stellte sich nämlich, aber dafür bekommt der andere nichts. Nur Sie haben jetzt kostenlos und unendlich Kaffee, aber der andere nicht. Aber gut, vergessen wir es. Das ist für mich jetzt die Hexenmühle auf Nordstrand und da gehen wir sowieso nicht wieder hin. Klaus, ja. Die neue Knoppix 6.5.
Ja.
Was ist denn da neu?
Ja, da haben wir jetzt das Debian Squeeze drauf, das gerade neu rausgekommen ist. Wir haben alles komplett runterneuert, tabletfähig gemacht über die Bildschirmtastatur, die sich automatisch einschaltet, wenn keine Tastatur angeschlossen ist. Wir haben beim Adriane-System, also bei unserem barrierefreien Audio-Desktop, einen Daisy-Player dazu gekommen. Mit dem bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da werden wir in der Release-Version nach der CeBIT noch ein paar Sachen ändern können. Aber damit kann man eben Audio-Hörbücher mit Kapiteln, Lesezeichen lesen bzw. sich anhören. DVB-T-Support für Adriane ist auch dabei. Man kann sich Fernsehen oder digitales Radio anhören, wenn man einen entsprechenden Stick hat. Und für die CeBIT Edition haben wir jetzt wieder viel am Grafiksystem geändert. Wir haben neue Treiber hinzugenommen für Nvidia-Grafikkarten und für die auf einigen Netbooks vorhandene GMA 500. Die sollten jetzt eben auch mit dieser hübschen 3D-Oberfläche lauffähig sein.
Was ist mit den Flachmännern, mit diesen Plattcomputern, die jetzt so in Mode kommen, die, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann, aber läuft
ja,
das da auch drauf?
Die Tablets, ne? Wie gesagt, die Bildschirmtastatur hilft dort eben, wenn keine Tastatur angeschlossen ist. Mit Touchscreen kommen sie normalerweise auch sehr gut zurecht, also mit Stiftbedienung oder mit Fingerbedienung. Wir versuchen uns immer der aktuellen Technik ein bisschen anzupassen. Natürlich müssen das dann schon Tablets sein, die Intel oder AMD basiert sind, weil wir leider nur eine Architektur unterstützen können. Dafür Strongarm und Co. fehlt uns dann einfach die Zeit.
Ich war so ein bisschen überrascht, als du da erzählt hast, was du gemacht hast. Ich weiß, ich muss mal fragen, ob du das überhaupt bereit bist zu wiederholen in der Öffentlichkeit, denn das könnte ja zu einigen Stürmen führen. Du hast dir also ein Tablet geholt und da war nun mal Windows 7 drauf. Und für so einen Linux-Mann ist das ja nicht unbedingt
ein rotes Tuch. Naja, ich brauche es einfach nicht. Ja. Und wenn man etwas kauft, was man nicht braucht, was von dem restlichen System klar separiert wird und wenn man es auch nicht vorher eingesetzt hat, kann man es natürlich zurückgeben. Und das
geht zu Microsoft.
Eigentlich beim Hersteller, wo man es gekauft hat, also darf ich die Marke sagen? Oder
ja, ist klar,
das,
klar,
ja?
Klar.
Es handelt sich da also um die für Linux ganz toll brauchbaren Asus-Notebooks oder Netbooks, die meistens mit Windows ausgeliefert werden. Dort hat man die Möglichkeit, eine Woche nach dem Kauf, ja, also spätestens eine Woche nach dem Kauf, sag ich mal, also so früh wie möglich, einen Defekt zu melden, nämlich ich brauche das Betriebssystem, was da drauf ist, nicht. Das ist ein Defekt und dann bekommt man auch so eine RMA-Nummer zugeteilt. Und was man dann machen muss, ist das Formular ausfüllen, den Aufkleber, der diese Windows-Lizenz
enthält. Wo ist das Formular?
Das ist online. Das kriegt man dann zugeschickt. Ah. Ja, ich melde das also direkt bei Asus, Mediamarkt und Saturn, die wissen da gar nichts von, die brauchen das auch nicht zu wissen. Oder wenn man es bei Amazon bestellt hat, ist egal, bei welchem Hersteller. Also direkt bei Asus anmelden, dass das Notebook diesen Defekt hat. Und dann bekommt man das Formular zugeschickt, füllt das aus, macht den Aufkleber, der unten auf dem Gehäuse drauf ist, mit der Lizenz ganz vorsichtig ab. Der ist so designt, dass er möglichst schnell kaputt geht, dann geht's nicht mehr. Klebt das auf das Formular auf, gibt seine Kontodaten an und na, ein, zwei Wochen später hat man dann die Windows-Lizenz auf dem Konto erstattet bekommen. Für Windows 7 habe ich 5 Euro bekommen. Das war die Starter-Version, also die scheint nicht viel wert zu sein. Für Windows XP habe ich 38 Euro bekommen. Ne? Das ist bei einem Notebook-Preis von 250 Euro für das Neugerät. Das ist schon eine ganze Menge. Also kann mich nicht beklagen. Und Asus war da sehr kulant und auch verständnisvoll. Und ja, klappt gut, kann ich jedem empfehlen. Ja,
mal gucken, ob die uns noch mögen.
Was denken sich eigentlich die Debianer mit dem neuen Kernel? Da habe ich Probleme beim Installieren übers Netzwerk.
Ja, ich habe großen Respekt vor der Entscheidung. Also Debian hat entschieden, alle nicht freien im Sinne von frei verteilbar, frei im Sinne der GPL, frei im Sinne der freien Softwarerichtlinien von Debian, Komponenten aus dem Kernel rauszuschmeißen, den Debian selber verteilt. Der Kernel ist ja das, was die Treiber enthält, die Anbindung an die Hardware. Und das haben die rausgenommen. Das führt natürlich dazu, dass das System jetzt nicht mehr so ohne weiteres übers Netzwerk installiert werden kann. Die Intention dahinter ist natürlich klar, das System so frei wie möglich halten, dass man als jemand, der Debian benutzt, und dazu gehöre ich eben auch, Knoppix basiert auf Debian, sich nicht um Lizenzen von proprietären Anbietern kümmern muss. Ich selber verwende allerdings einen eigenen Kernel. Mir ist es wichtig, dass das System überall ein Netzwerk hat und ich nicht erst als Benutzer was nachinstallieren muss. Insofern bin ich nicht ganz so mutig gewesen wie die Debianer und habe aber großen Respekt vor dieser Entscheidung.
Mhm. Ja, es war ganz lustig eben, konnte man feststellen, dass jedes Wort fast mehrere Bedeutungen hat. Da war ein Gast hier auch bei uns im Studio, der hatte gestern einen gelötet. Und dann kam der Klaus Knopper rein mit seiner Lötkiste. Und hatte da auch da, hat er rausgeholt, das habe ich gelötet. Stellte sich heraus, der eine hatte was getrunken gehabt gestern Abend, der hatte was gelötet. Und Klaus Knopper hatte auch was gelötet.
Allerdings, ich kenne aber einen Klempner, der hat eine Lötlampe. Und wenn der abends einen löten gehen, hat er am nächsten Tag immer noch einen auf der Lampe.
Klaus. Ja. Okay.
Schönen Dank für deinen Besuch, Klaus. Viele Grüße an der Adriane, die diesmal Urlaub von der CeBIT macht. Und wenn sie uns zuhört, hi, wir grüßen dich hier. Das nächste Mal musst du wieder dabei sein.
So, wir haben einen Anschlag vor. Und zwar ist das noch ein bisschen was für in der Zukunft. Aber wir wollen unsere Seite mit eurer Hilfe eventuell barrierefrei machen. Mhm. Das steht eigentlich an, das sollten wir schon längst gemacht haben. Aber scheinbar kommen viele auch damit zurecht, so wie wir es gemacht haben, und sind einfach besser als wir.
Wir brauchen deine Erfahrung und vor allen Dingen auch die Erfahrung deiner Frau dazu. Mhm. Und du hast ja eigentlich schon Ja gesagt. Hast du jetzt richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall richtig Ja. Ich nehme auch kein Geld dafür, sondern das ist finde ich gut.
Schönen Dank und viel Spaß noch auf der Messe.
Dankeschön.
Wir haben wieder einen Gast, der uns schon ein paar Mal hier auf der CeBIT besucht hat. Das ist Professor Philipp Schlusserleck von der Universität Saarbrücken. Und da muss man noch dazu sagen, mittlerweile vom DFKI, vom Deutschen Forschungszentrum Künstliche Intelligenz.
Genau.
Ich habe mal eine Frage. Warum gehen Sie eigentlich auf die CeBIT? Sie stellen hier aus, haben Mitarbeiter mitgebracht. Was macht das für das Studium nachher aus?
Fürs Studium ist vor allem das Wochenende interessant, wenn viele Schüler und Studenten hier auf der Messe sich umgucken. Wir suchen immer die besten Köpfe, die wir ins Saarland locken wollen, sozusagen, mit dem doch sehr interessanten Studium in Saarbrücken. Gerade in der Informatik ist ja das eine der Top-Plätze in Europa, kann man schon sagen. Mhm. Und da brauchen wir natürlich den besten Nachwuchs. Den können wir aus dem Saarland selber nicht vollständig rekrutieren. Von daher sind wir da sowohl auch international, das war auch national.
Also haben Sie da so ein Auge wach dabei und gucken, wer kommt denn da hier an den Stand? Wie sehen die aus? Wie fragen die? Wie fit sind die in ihren Gedanken?
Genau, also kommt täglich, also auch jetzt schon, obwohl die große Welle kommt jetzt am Wochenende. Aber ja, die kommen vorbei und da sieht man dann schon, ich habe dem einen oder anderen schon gebeten, dass er mal seine CV vorbeischickt.
Ach so, dass man die bewirbt. Denn ich dachte mir, sie können die ja nicht einfach mitnehmen.
Nein, also Shanghai tun wir die jetzt nicht, packen sie gleich mit ein. Nein. Aber auch, ich meine, auch forschungsmäßig einfach den Standort darstellen, Kontakte mit Industrie, aber auch BMBF und anderen Einrichtungen. Es ist natürlich immer wichtig, dass man einfach, die ganze Welt ist hier, IT-Welt ist hier, und da muss man einfach Flagge zeigen.
Ja, meistens, wenn wir mit Ihnen da so Hörfunksendungen machen, bedauern wir, dass wir keine Kamera haben. Denn Ihre Sachen sind meistens optischer Art. Das ist 3D und Bilder und Video und ruckzuck, wunderbare Sachen, die man da sehen kann. Und wir haben also im Vorfeld jetzt beschlossen, dass wir auch mit unseren Möglichkeiten, wir machen ja auch 2 Fernsehsendungen im Monat, da endlich mal was zeigen können. Also in einer der nächsten Fernsehsendungen werden Sie drin sein mit den Sachen, die Sie hier mitgebracht haben zur CeBIT. Also ich bin schon gespannt, wenn wir morgen zu Ihnen an den Stand kommen. Aber was haben Sie dieses Jahr dabei?
Ja, ich hatte jetzt letztes Jahr schon ein bisschen berichtet über diese 3D-Internet-Aktivitäten, die wir gestartet haben. Jedes Gerät hat heute 3D-Funktionalitäten, interaktive Grafik in Echtzeit darzustellen, selbst mobile Geräte. Und was wir halt machen, und da haben wir jetzt sehr viel das erweitert, ist die Möglichkeit, das tatsächlich im Browser selber, ohne irgendwelche Plugins zu machen, sondern einfach HTML so zu erweitern, dass ich Geometrie Oberflächeneigenschaften, Holzmaserung, Plastik, Blech, was auch immer, dass ich Lichtquellen beschreiben kann. Einfach ganz normal im HTML durch, so wie ich heute Überschriften, Texte und Bilder beschreiben kann, dass ich eben auch 3D-Objekte beschreiben kann.
Bezieht sich das auf HTML5 oder kann ich das jetzt auch mit dem bisherigen?
Das kann sowohl HTML5 sein, aber wir setzen natürlich jetzt schon auf HTML5 auf. Man könnte das aber genauso auch mit dem alten integrieren. Also ja. Wir haben das auch, wir haben das designt, aber eben auch in Firefox und in Google Chrome nativ implementiert. Die sind Open Source Browser. Das heißt, da können wir einfach tatsächlich, da muss man relativ tief reingraben in den Browser. Und dann kann man das dort implementieren. Das heißt, der Browser macht alles das, was jeder Browser macht, plus eben interaktive Grafik
ja, darstellen. Gerade eben waren wir auf der Bühne und haben HTML5 beim Professor Schwenn von der Ruhr-Universität. Der hat Angst davor, wenn HTML5 kommt in puncto Security. Dass da wieder so etwas kommt, so wie Flash oder sowas ähnliches, wo man drin rumfummeln kann. Sie sagten ja auch, sie sind tief da reingegangen, wo man auch mit sicherheitsrelevante Dinge mitmachen kann. Haben Sie keine Angst davor, dass HTML5 jetzt als nächstes dran ist, was da auseinandergenommen wird?
Das Schöne bei der Grafik ist, dass ich da kein allzu großes Problem da drin sehe, weil man kein komplett neues Front aufmacht, wo Angriffe stattfinden können. Wir achten schon, soweit das im Forschungsumfeld machbar ist. Ich meine, da arbeiten natürlich auch Studenten dran. Wir gucken schon ein bisschen drauf. Aber das müsste man natürlich nochmal ein Security Audit machen, bevor das in Produktionsbetrieb jetzt im Browser tatsächlich reinginge.
Diese 3D-Darstellung, wie schnell sind die denn?
Die sind quasi, wir sind nativ, also wir haben verschiedene Renderer. Wir können inzwischen, das zeigen wir jetzt hier noch nicht auf der CeBIT, aber im Labor läuft das schon mit OpenGL, also Hardware beschleunigt die Sachen so schnell, dass eben die Hardware kann, ausgeben. Wir haben, aber das OpenGL hat natürlich gewisse Probleme, also sowas wie Schattenreflexion, Brechung, die natürlich in, ja, hier stehen Gläser vor uns, natürlich tauchen die überall auf. Und die würde ich, jemand, der 3D-Szenen modelliert und darstellen will, erwartet natürlich, dass auch Gläser aussehen wie Gläser. Das geht mit Rasterisierung an, mit OpenGL oder DirectX sehr schwierig, ist sehr aufwendig, das physikalisch korrekt hinzubekommen. Deswegen haben wir auch eine Realtime-Raytracing-Engine, mit der wir hauptsächlich im Moment arbeiten. Die ist allerdings nicht ganz so schnell, aber liefert immer physikalisch
die korrekte Ergebnisse. Auf jedem Endrechner muss die dann installiert sein.
Die ist eben, die haben wir eben in den Browser mit rein integriert und wir können dann sozusagen umschalten, entweder OpenGL zum Rendering benutzen oder.
Nutzt Ihnen bei solchen Sachen eigentlich Ihre Mitarbeit beim DFKI, bei Künstlicher Intelligenz etwas?
Wir
sind da schon Elemente dabei?
Genau, also wir haben dann hier auch eine Demo. Das heißt, diese 3D-Objekte sind nicht nur Geometrie, sondern wir können also auch Semantik mit diesem 3D-Objekt assoziieren. Das heißt, es sind nicht nur einfach Dreiecke, die halt irgendwie im Raum angeordnet sind, sondern wir können eben sagen, das ist ein Glas. Und dann haben wir in der Semantik die Beschreibung, ein Glas ist was, wo man Flüssigkeiten reinfüllt, was man irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anfassen kann, wo man draus trinken kann. Also, das kann man natürlich dann noch weiter treiben. Also wir haben ganze Factories, also ganze kleine Fabriken oder Produktionsanlagen, wo wir dann zum Beispiel die ganzen Knöpfe beschriftet haben, sozusagen digital beschriftet haben. Also hier schaltet man die Maschine ein.
Aber wem hilft das, wenn der weiß, dass man daraus trinken kann? Dass man aus einem Glas daraus trinken kann. Wem hilft das?
Na, wir können zum Beispiel virtuelle Welten bauen, in denen sich dann ein Avatar eigenständig autonom bewegen kann, zum Beispiel dann eine Maschine auch bedienen kann. Also er kann zum Beispiel rausfinden, das ist so ein Beispiel, wir haben so eine Maschine, wo dann eine Pillen abgefüllt werden, dann sieht er zum Beispiel, dass man erstmal die Maschine einschalten muss, bevor man irgendwelche anderen Knöpfe drücken kann und auch in welcher Reihenfolge und auch in welchem Timing man zum Beispiel solche Knöpfe drücken müsste, um dann so eine Produktion zu machen. Und da gibt es viele Anwendungen im Trainingsszenarien zum Beispiel in der Industrie.
Wenn, sind wieder ein besseres Second Life?
Second Life ist durchaus ein Thema, aber eben nicht in diesem Closed Walled Garden, wie es mit Lindenlab war, wo das ja eine spezielle Anwendung, ich musste ich selber Rad runterladen und letztendlich hat alles, was ich gemacht habe, der Firma gehört. Was wir machen wollen, ist das, was das Internet ausmacht, dass wir eben jeder beliebig einen eigenen Server aufsetzen kann, selbst bestimmen kann, wie sein Content verwendet werden kann und man dann völlig offene Plattformen hat.
Wenn man von der Spielidee weggeht, welche ernsthaften Anwendungen stehen dahinter? Was sehen Sie da?
E-Learning ist eine ganz große Sache. Also wenn man sich einfach vorstellen kann, dass man Physik-Experimente, die vielleicht auch gefährlich sein könnten, mal virtuell machen kann, vielleicht auch sehr viel besser erklären könnte, als wenn man das sozusagen real vor sich hätte. Aber auch offline mal einfach lernen kann natürlich. Trainingsszenarien, also wir haben Projekte in der Industrie, wo es darum geht, so KMUs, die müssen relativ häufig ihre Produktionsanlagen umbauen. Die haben natürlich einen Stillstand, während sie umbauen und können erst, wenn die neue Anlage steht, ihre Mitarbeiter trainieren. Man könnte aber zum Beispiel auf einer virtuellen Anlage die Mitarbeiter trainieren, während umgebaut wird zum Beispiel. Also da kann man wirklich auch
Kosten sparen. Also Simulationen.
Genau, also das Projekt wird auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und das Projekt heißt intelligente simulierte Realität. Also die Realität in den Rechner zu bekommen, da drin Experimente, Simulationen machen zu können, die wieder darstellen zu können und das eben mit den Hilfsmitteln der KI auch.
Aber die Menschen, die damit arbeiten, dürfen noch vor dem Rechner bleiben. Die kommen noch nicht in die virtuelle Realität.
Nein, also Tron, das Tron-Modell
ja, haben wir noch nicht. Ja, ich denke da an Rainer Werner Fassbinder, der wohl einer der ersten war, der das verfilmt hat.
Wir können, aber natürlich im Prinzip auch VR mit Stereo, mit Brillen und so weiter, das geht natürlich auch alles.
Wäre schön, wenn ich so eine Joystick in die Hand kriegen würde, womit ich den Kollegen fernsteuern kann.
Also daran arbeiten wir noch.
Ja, ich brauche keinen Joystick dafür, mir würde ein digitaler Radiergummi reichen.
Da müssen Sie sich an meinen Kollegen wenden, das ist nicht mein
Problem. Ja, das ist immer wieder interessant, was so innerhalb von einem Jahr in Ihrem Kopf da Neues entsteht. Und also ich freue mich auf die Bilder, die wir den Zuschauern dann mal zu...
Ich wage mal eine Prognose mit der KI, dass wir das vielleicht am 17. März schon in der Sendung, die dann online gestellt wird, haben können. Schönen Dank, Herr Professor.
Vielen Dank.
Ja, schon interessant, was der Professor Schlüsseleck da erzählt.
Ja, das geht ja auch immer weiter. Ne? Also ich bin ja schon mal gespannt, was wir da an Bildern zu zeigen haben. Denn das ist schon zukunftsweisend.
Das. Gestern Abend auf der Fahrt hier von der CeBIT zu unserem Hotel, da haben wir schon mal über diesen Schwachsinn mit dem E10 gesprochen und hin und her und so weiter. Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken gemacht und was mir bisher noch gar nicht so ins Auge gefallen ist, das ist die Lagerfähigkeit. Aber lass uns erstmal so das Ding zusammenfassen, wie hirnrissig eigentlich die ganze Situation ist. Also,
da denken Sie sich... Damit ist nicht nur dieses E10, alles eigentlich, was von Europa kommt. Denk ein bisschen zurück an die Glühlampen.
Ja, denk zurück an die Bananen und die Krümmungsfackel.
An die Bananen Gurken, und die Krümmungssache und so weiter, die ja jetzt wieder aufgehoben ist. Die brauchen nicht mehr so gekrümmt zu sein. Die Glühbirnensache
wird hoffentlich... Die brauchen nicht mehr so gerade zu sein.
Die Glühbirnensache, die wird sich hoffentlich auch irgendwann mal wieder...
Glaube ich nicht.
Nee, gut. Nee. Die Leute wissen heute nicht mehr, wo sie die Energiesparlampen wegbringen sollen.
Also da geht ein Staat hin und setzt EU-Recht mehr Recht als schlecht um in nationales Recht und sagt, pass auf, ihr Tankstellenverbände und so weiter, ihr müsst 6% von einem Sprit verkaufen, den nennen wir E10, weil da 10%
Ethanol.
Bioethanol drin ist. So, die müssen verkaufen. So, und dann bieten sie es irgendwann an. Und
denn sonst, wenn sie es nicht schaffen, wird der andere Sprit, den sie verkaufen, um 2 Cent teurer.
Circa 2 Cent pro Liter müssen sie dann Strafe zahlen dafür. Ja. Das muss man sich überlegen. Also, ja, okay. Wo käme die Strafe übrigens her? Ich meine, das Geld wächst nicht bei den Tankstellen in der Hosentasche, sondern das müssten sie auf den Preis, aber nicht auf den E10 aufschlagen, den sie ja nicht verkaufen, sondern den anderen.
Ja.
Dann würde also für uns der Sprit teurer, weil die Tankstellen es nicht schaffen, uns diesen Kram anzudrehen, weil die Regierung mal wieder nicht erklärt hat, was sie will, was sie macht und so weiter.
Okay. Und weil die Bürger nicht so wollen, wie die Regierung wollte.
Ja, warum auch immer, wenn die verunsichert sind, das ist ja wohl vollkommener Schwachsinn. Ja. Dazu kommt, dass man so ungefähr 5% mehr Sprit braucht, weil die Energiedichte geringer ist von dem E10. Das heißt also, ich muss 5% mehr tanken.
Und 5% mehr verbrennen.
Ja, und das ist im Grunde das, was wir eigentlich einsparen an CO2.
Das verbrennen wir wieder.
An mehr.
Mehr.
So, dafür machen wir nichts anderes, als riesige Monokulturen anzulegen.
Rapsfelder
und so unsere Umwelt kaputt, unsere Fauna, unsere Flora kaputt. Für was?
Wir warnen zum Beispiel Amerikaner davor mit ihren großen Monokulturen.
Weizenfelder und so, ja, ja.
Wir warnen andere Länder davor, Monokulturen anzupflanzen.
Ja.
Und was machen wir? Wir bringen die Bauern dazu, dass es am besten ist, wenn sie Monokulturen machen.
Schwachsinn lässt grüßen.
Ja. Ja.
So, jetzt ein neuer Aspekt da hinein. Das ist ja schon schlimm genug, was wir jetzt hier alles haben und machen und sagen. Aber was ist denn zum Beispiel mit meinem Benzinrasenmäher, den ich ja den ganzen Winter stehen lasse, was gar nicht besprochen wurde? Das ist, dass diese E10, den ich dann tanken wollen müsste,
anders
dass der
abbaut.
Nach 30 Tagen quasi seine Zündfähigkeit zum großen Teil verloren hat, dass der Scheiß sich zersetzt, aufspaltet, ja, weil der nicht so stabil ist wie unser bisheriger Sprit. Dann habe ich also einen Rasenmäher, der nicht mehr anspringt, meine Motorsäge, meine Astschere, was ist mit den Notstromgeneratoren, die dann keinen Notstrom mehr erzeugen können?
Was ist mit den Mopeds, mit den Motorrollern?
Die im Winter nicht laufen, im Frühjahr läuft nichts mehr.
Die müssen ein anderes Öl dazu kippen, weil sonst die Kolben nicht richtig geschmiert werden.
Ja. Was ist eigentlich mit den Reservekanistern, die viele Autofahrer mithaben, wenn sie auf langen Strecken unterwegs sind? Oder
zum Teil werden die angegriffen von dem neuen Sprit.
Weil die Kunststoffe, Lacke und sogar Metalle angreifen. So, und dann anschließend können sie das Zeug eigentlich nur wegschütten. Das heißt, es müsste dann teuer entsorgt werden, weil man damit den Motor nicht mehr betreiben kann.
Was ist mit den ganzen Notdiensten, die rausfahren?
Die Feuerwehr und ähnliche, und
mit ihren Generatoren. Die beschweren sich ja jetzt schon, wir haben da schöne Stellen im Internet gefunden, die beschweren sich, dass ihre ganze Infrastruktur kaputt geht.
Ja, ihre Tragkraftspritzen zum Beispiel, die motorbetrieben sind, da können sie keinen Sprit mehr dafür lagern. Der muss dann, wenn es irgendwo brennt, sagen die, ich fahre mal an eine Tankstelle und hole mir jetzt Sprit, weil ich kann ja keinen aufheben, der würde sonst nicht mehr funktionieren. Ich frage mich, die tun immer so schlau, unsere politischen Menschen da.
Nee, aber was ist denn jetzt, wie können die aus der Sache rauskommen? Indem sie den teuren Sprit natürlich tanken. Es kommt nachher der Rechnungshof und sagt, diese da, die Notdienstleute da, die haben ja den teuren Sprit genommen. Würden sie der an den E10 nehmen, würden sie den Paragraphen entsprechen, aber sie könnten nicht rausfahren, um Rettung zu betreiben.
Ja, nur ich frage mich,
wer hat das verbrochen?
Ja, war es denn nicht möglich, dieses Szenario, was ja auf der Hand liegt, vorherzudenken?
Doch.
Ja, ich meine doch auch. Ja. Also so blöd kann ja nun wirklich eine Regierung nicht sein. Die müssen doch die Konsequenzen zumindest mal überdacht haben und durchgespielt haben. Aber es scheint mir, entweder war es denen gleichgültig oder sie konnten es wirklich nicht vorherdenken.
Ja, man sollte mal checken, wer da befördert wurde. Man kann ja so jemanden nur wegbefördern, der so denkt.
Ja, und wer daran verdient? Denn ich glaube, das ist das Einzige, was dahinter steht, dass hier wieder der Bürger mächtig abgezockt wird. Ja. Mit einem Nullnutzen für unsere Umwelt, im Gegenteil. Ich betrachte die Ökobilanz unter dem Strich als negativ.
Ja.
Und was passiert jetzt?
Jetzt boykottieren die Verbraucher, die Tankstellen bleiben drauf sitzen, müssen Strafe zahlen, der Sprit wird teurer und teurer und teurer und wir müssen ihn bezahlen oder tanken E10.
Ja,
kann man ja auch noch.
Genauso, ja, diesen E10, der normale Sprit, der ja gar nicht teurer geworden ist, den müssen wir aber jetzt teurer bezahlen, in der Hoffnung, dass wir dann den billigeren, der genauso teuer wie früher der Sprit war, E10 tanken. Und jetzt tanken wir den nicht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal schon eine Erhöhung. Ja. Dadurch, dass wir aber jetzt den alten Sprit tanken, verdienen erstmal die Mineralölkonzerne ganz mächtig viel mehr daran.
Mehrwertsteuer.
Ja, nicht mehr 1 Cent, sondern 6, 7, 8 Cent am Liter. Das muss man sich überlegen. Mhm. Das ist ja nun eine tolle Geschichte. Mhm. So, und der Staat kassiert Mehrwertsteuer. Ich frage mich, kann man die Leute eigentlich nicht einsperren, die so mit ihrem Volk umgehen?
Oder entlassen, zumindest entlassen. Ja. So, wir müssen aber Schluss machen. Ich glaube, wir müssen so langsam haben wir noch Zeit?
Wir haben noch ein Minütchen, ja.
Okay, dann
ich bin wirklich platt, ich bin entsetzt und ich finde es verantwortungslos. Und wenn ich mir die ganzen Skandale ansehe, wenn ich mir Asse ansehe, wenn ich mir Stuttgart 21 ansehe und wenn ich mir jetzt diese EC-Miserie ansehe, da muss ich sagen, Unfähigkeit von Seiten derer, die uns regieren. Ja. Allerdings, wenn sie die Taschen voll haben, warum sollen sie sich Mühe geben?
Ich hoffe nicht, dass es zu afrikanischen Verhältnissen kommt.
Nein, dazu leben wir in einem zu stabilen und zu sicheren Staat. Wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nur deswegen können wir ja auch hier vom Leder ziehen und können denen sagen, was sie für Mist gebaut haben.
Ja, woanders wären wir schon längst weggesperrt.
Ja, so mit wie China in China, wo wir jetzt auch wieder gesperrt sind. Ja.
So. Es geht. Mein Daumen hoch.
Nee, mein Daumen geht runter. Für diese Regierung, die diesen Quatsch gemacht hat, da mit diesem E10-Mist und alles da.
Ist der zweite Daumen zumindest bei mir unten.
Einer oben, und einer unten.
Wir verabschieden uns auch von der CeBIT,
die diesmal wieder prima war.
Ja, und sagen tschüss, auf Wiedersehen und zicke-zacke.
Und immer eine CeBIT übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.